SR2 Kulturradio. Literatur im Gespräch.
Herzlich willkommen dazu. Die Inselwelt der Karibik scheint fernab der intellektuellen Zentren der westlichen Welt zu liegen. Doch der Eindruck täuscht. Tatsächlich gibt es in der Literatur dieser Region vielfache und vielseitige Bezüge zu den Kulturen und Literaturen Amerikas, Europas und vor allem Afrikas. Manfred Leumeier folgt in seinem Feature den Wegen und Werken karibischer Autoren in Vergangenheit und Gegenwart. Er ist beeindruckt von einer Kultur des Miteinander, die zahlreiche Impulse für das Zusammenleben der Menschen weltweit geliefert hat und liefert.
Am 30. September 1659 kam ich armer, elender Robinson Crusoe auf diese schreckliche Insel, nachdem ich in einem fürchterlichen Sturm auf der offenen See Schiffbruch erlitten hatte. All meine Gefährten sind ertrunken und ich selbst bin nur mit knapper Not dem Tode entronnen. Der Insel habe ich den Namen Insel der Verzweiflung gegeben.
Für Europas Bild von den Inseln der Karibik steht eine weltweit bekannt gewordene Figur. Robinson Crusoe aus dem gleichnamigen Roman des britischen Schriftstellers Daniel Defoe. Defoes Held strandet auf einer einsamen Insel und macht sich diese dann kultivierend ebenso untertan wie einen ihrer Ureinwohner. Robinson gibt ihm den Namen Freitag, so als habe dieser andere Mensch keinen selbstgewählten Namen und so als habe Robinson Verfügungsgewalt über ihn. Derart war auch das Schreiben über die Inseln der Karibik zunächst ein Sprechen über jemanden, kein Dialog auf Augenhöhe, kein Sprechen mit jemandem. Immerhin thematisierte die US-amerikanische Poetin Elizabeth Bishop dieses ungleiche Verhältnis in ihrem Gedichtband North and South aus dem Jahr 1946. Und auch der südafrikanische Literaturnobelpreisträger G.M. Coetzee greift in seinem Roman Mr. Crusoe, Mrs. Barton und Mr. Foe von 1986 die Schwierigkeiten dieses Sprechens und Schreibens auf. Coetzee versucht, Freitag eine Stimme, eine auch literarische Stimme zu geben, doch in seinem Roman hat Freitag wie ein misshandelter Sklave keine Zunge, seine Geschichte bleibt damit unausgesprochen. Die Figur der Mrs. Barton in Coetzees Roman, eine Anspielung auf Elizabeth Bishop, kann sich noch so sehr bemühen, Freitags Perspektive nachzuempfinden und dem fiktiven Schriftsteller Foe ans Herz zu legen, es will ihr nicht gelingen. Der Autor Foe, so die Handlung in Coetzees Roman, schreibt allein über Crusoe und natürlich ist Coetzees Roman eine Kritik an diesem westlichen, eurozentristischen Schreiben.
Sie haben Freitag ausgelassen. Ich drehte mich zu Freitag um, der noch immer mit seinem Schreiben beschäftigt war. Das Papier vor ihm war über und über verkleckst, wie von einem Kind, das mit einer Feder nicht umgehen kann, aber es war Geschriebenes darauf, etwas wie Geschriebenes, Reihen und Reihen des Buchstabens O, dicht gedrängt. Eine zweite Seite lag neben seinem Ellbogen, voll beschrieben, und es war dasselbe. »Lernt Freitag schreiben?« fragte Foe. »Er schreibt. Gewissermaßen«, sagte ich, »er schreibt den Buchstaben O.« »Das ist ein Anfang«, sagte Foe. »Morgen müssen Sie ihm A beibringen.«
Im Gegensatz zu Defoes und Coetzees Figur des Freitag wissen die Autoren der Karibik durchaus zu schreiben. Aber unabhängig davon, ob sie infolge der Kolonialvergangenheit auf Französisch, Spanisch, Niederländisch oder Englisch schreiben oder aber in den verschiedenen Formen der Mischsprachen Kreol oder Papiamento, in ihrer Literatur sind sie bisweilen unverändert zur Gegenrede gezwungen, zur Selbstbehauptung wieder die westliche Welt, zur sogenannten Eroberung des Wortes. Dafür nur zwei Beispiele. Zum einen Gene Rice' Roman »Die weite Sargasso-See« aus dem Jahr 1966, zum anderen Patrick Chamoiseaus »Die Spur des Anderen« Roman nach Robinson Crusoe von 2012. Rice, 1890 auf Dominica, der Antilleninsel zwischen Martinique und Guadeloupe, geboren, führt mit ihrem Buch »Die weite Sargasso-See« eine gleich doppelte Gegenrede. Erstens erzählt die weibliche Hauptfigur ihres Romans, Antoinette, die als Kind von Eltern aus Trinidad und Martinique auf Jamaika zur Welt kam, aus erster Hand vom Leben in der Karibik. Dabei vermeidet die Autorin Rice zur Verortung ihrer Romanhandlung Begriffe wie Atlantik, Karibik oder auch Middle Passage, also die Bezeichnung für die mittlere Sklavenroute aus Westafrika, die zu den Karibikinseln führte. Stattdessen wählt Rice für ihren Romantitel den naturalistischen Namen Sargassosee und das signalisiert bereits, dass sie eine eigene, unbelastete Wortwahl sucht. Sargasso heißt eine Braunalgenart, die den dortigen Gewässern den Namen gab. Zweitens ruft Rice mit der Figur der Antoinette ein ganz anderes Schicksal in Erinnerung, das in der europäischen Literatur bis dahin nicht interessierte. Antoinette wird nämlich mit einem jungen Engländer verheiratet, der sie von Jamaika fortführt, mit nach Hause nimmt, dort in England aber auf den Dachboden seines Hauses einsperrt.
In diesem Zimmer werde ich früh wach und liege zitternd da, denn es ist sehr kalt. Ich steige aus dem Bett und frage mich, warum ich hierher gebracht wurde. Aus welchem Grund? Es muss einen Grund geben. Was wird von mir erwartet? Als ich hier ankam, dachte ich erst, es sei für einen Tag, zwei Tage, vielleicht eine Woche. Ich dachte, wenn ich ihn sehen und mit ihm sprechen würde, würde ich weise sein wie Schlangen, harmlos wie Tauben. Aber er kam nicht.
Dieser junge Engländer, der Antoinette auf den Dachboden sperrt, ist niemand anderes als Edward Rochester aus Charlotte Brontes Klassiker Jane Eyre. In ihrem Debütroman Jane Eyre von 1847 schildert Bronte das unglückliche Schicksal der Gouvernante Jane Eyre, die sich in ihren Dienstherrn Edward Rochester verliebt und nicht ahnt, dass dieser bereits verheiratet ist. Mit einer Kreolin aus Jamaika, die er als angeblich Verrückte auf den Dachboden seines Hauses verbannte. Genau diese Kreolin ist es, die Rice in Die Weite Sargassosee ihre Geschichte erzählen lässt. Das karibische Gegenstück zur europäischen Version, die andere Sicht der Dinge, die andere Seite der Geschichte. So wie sich Kurzier um die Sichtweise von Defoes Freitag müht, so rekonstruiert und beleuchtet Rice das Schicksal von Brontes im Dunkeln lebender Nebenfigur Antoinette und macht diese zur Hauptfigur. Denn Antoinettes Version der Geschichte liest sich ganz anders. Sie ist in den jungen Engländer verliebt, der aber nur auf ihren Plantagenbesitz aus ist, sie mit einer Dienstmagd betrügt und sonst nur zu gern an einen vermeintlichen Fluch glaubt, der auch Antoinettes Familie laste. Mit einer ähnlichen Umkehr der Geschichte verfährt der 1953 auf Martinique geborene Schriftsteller Chamoiseau. Er rekonstruiert mit dem Roman Die Spur des Anderen die Geschichte Freitags und will damit ebenfalls demjenigen eine Stimme geben, von dem man nach Defoes Welterfolg noch nicht einmal annahm, dass er überhaupt etwas zu sagen hätte. Doch mit der Figur des Anderen meint Chamoiseau auch das Andere generell, das Fremde, Verschiedene, Unterschiedliche, das Robinson bei Chamoiseau nicht nur zu akzeptieren, sondern sogar zu schätzen lernt, wie im Übrigen auch die Natur, der sich Chamoiseaus Robinson nicht ausgeliefert, sondern in der er sich aufgehoben fühlt.
Dieser Eindruck wurde noch verstärkt durch die Art, wie ich die Insel neu entdeckte, ihre Stimmungen genoss. Sie hatte nichts mehr von dem feindlichen Block. Ich nahm sie nun als eine von Leben überschäumende Unordnung wahr. Der Eindringling war überall, unsichtbar, jedoch höchst wirkungsvoll. Er war es, der diese Landschaften, diese Schmetterlinge, diese Düfte, diese bezaubernden Lichter aufscheinen ließ. Er kannte sich auf dieser Insel aus. Nirgends hatte ich störende Eingriffe bemerkt, gefällte Bäume, vergeudete Früchte, nirgends die üblichen Verwüstungen von Fremden, die auf eine unbewohnte Insel kommen, um Proviant zu fassen. Meine Fantasie stellte sich den Eindringling als ein Wesen im Schmuck all des Begehrens vor, das bei mir schon lange verwelkt war.
Für Chamoiseau ist diese Figur des Robinson im Übrigen beispielhaft für die Gegenwart der Menschheit und für die Globalisierung mit ihrer Aufhebung von Grenzen und Begrenztheiten. Entgegen Defoe geht es Chamoiseau nicht darum, das andere als Gefahr und Bedrohung zu definieren, sondern vielmehr als Ergänzung, Erweiterung und Bereicherung.
Jeder Mensch kommt auf einer Insel an, auf der er sein Wesen im Unterschied zu anderen bilden muss, ohne die Natur zu dominieren, sondern in einem Naturverständnis dahingehend, dass das Überleben der Menschheit mit dem Überleben des kleinsten Insekts verknüpft ist. Und zum anderen geht es darum zu verstehen, dass wir auf die Vielfalt der Menschheit angewiesen sind. Um unsere individuelle Dimension schaffen zu können, müssen wir uns der Besonderheit des anderen vergewissern. Das Anderssein des anderen ist wichtig. Und das alles darf sich nicht nach einem Raster von Werten oder Systemen manifestieren, sondern muss auf der Grundlage des Ungewissen, Unvorhersehbaren wachsen, weil das wichtige Dynamiken sind. Leben ohne die Zukunft vorbestimmen zu wollen, sondern die Dynamik des Unvorhersehbaren zulassen. Die Ungewissheit, Unsicherheit ist es, die uns heute weiterkommen lässt. Das ist die Dynamik des Kreativen.
Kein Wunder, dass auch der 1930 auf der Karibikinsel St. Lucia geborene, im Frühjahr 2017 gestorbene Literaturnobelpreisträger Derek Walcott in seinen Gedichtbänden wie etwa The Castaway, der verlorene Sohn, immer wieder von einem gestrandeten Helden schrieb und dabei von einer Stunde Null träumte. Auch Walcotts Hauptwerk Omeros aus dem Jahr 1990 stellt eine Art Gegenentwurf dar, schreibt Walcott damit doch Homers Odyssee am Beispiel der Karibik neu. Und wie Charmassot hält auch Walcott die Figur des Robinson Crusoe à la Daniel Defoe für einen gescheiterten und scheiternden Helden.
Ich kannte die Geschichte wie alle anderen karibischen Schuljungen. Es ist eine attraktive, dramatische Geschichte über einen Mann, der einen Fußabdruck findet, wobei es erstaunlich ist, dass er nur einen einzigen findet. Aber nun ja, vielleicht hatte der Betreffende ein Bein verloren. Was mich an diesem Stoff anzog, worüber ich arbeiten wollte, war das, was in diesem Text mitschwang. Die Entdeckung der Fußspur steht für eine Geschichte der Unterwerfung, der Herrschaft. Für das Verhältnis zwischen Herren und Sklaven ist also viel symbolischer, metaphorischer, beispielhafter, als es der eigentliche Verlauf der Romanhandlung nahelegt. Ich habe Kuzis Buch noch nicht gelesen, aber das Sinnbild der Konfrontation zwischen einer Kultur, die Schiffbruch erlitten hat, und einer aufblühenden Dritte-Welt-Kultur, die würde jeden Autor anziehen.
Walcotts Epos Omeros markiert den Beginn einer neuen Zivilisation, in der sich die Menschen nicht dem Streit über ihre mehr oder weniger hochstehende kulturelle Tradition entzweien, sondern in der sie angesichts des allgemeingültigen Geworfenseins in die Welt zu einer Gemeinschaft zusammenfinden. Mit seinem historischen Rückgriff ausgerechnet auf ein antikes Heldenepos, die Odyssee, legt Walcott die Umkehrung der Zeitperspektive nahe und schafft damit ein neues Verständnis von Menschlichkeit. Was, wenn sich Gesellschaften nicht über Ererbtes, Vergangenes, Gewesenes definierten, nicht über kulturelle oder religiöse Herkunft und tradierte Zugehörigkeit, über Grenzen, wie sie früher waren und wieder sein könnten, sondern stattdessen über den gemeinsamen Blick in eine offene Zukunft, die zusammen gemeistert werden muss und damit alle verankerten Vorbehalte entkräftet? So ist vor allem Walcotts Omeros dasjenige Buch eines Autors aus der Karibik, das nicht nur einen Schöpfungsmythos entwirft, sondern das auch den Beginn einer neuen literarischen Moderne demonstriert und eine zukunftsorientierte Menschheit fordert.
Die Welt wird kleiner. Die Welt ist zu einem globalen Dorf geschrumpft. Die Autorin in Berlin und die Autorin in St. Lucia leben bereits im selben Dorf. Die Technologie hat die Welt auf eine simple Methode der Praktikabilität reduziert. Ich kann jederzeit Leute anrufen. Befremdlich daran ist nur, dass die veränderten Kommunikationstechnologien praktisch nicht zum Frieden beigetragen haben.
Scheinbar gestrandet auf einer Insel im Meer und das Objekt europäischer Beschreibung. Dieses Bild also verbindet die Schriftsteller der Moderne auf den Inselgruppen der Karibik. Sie versuchten, darunter zunächst insbesondere französischsprachige Schriftsteller, den gemeinsamen Kulturraum auszuloten und Theorien eines friedlichen Zusammenlebens zu entwerfen. Ohnehin ist es auffällig, wie intensiv sich die Autoren der Karibik mit der Frage des Zusammenlebens befassen. Ihnen geht es weniger um eine ideologische Konfrontation mit Europa oder um eine mentale Loslösung vom Westen, wie es afrikanische oder indische Autoren während der antikolonialen Befreiungsbewegungen in den 1950er oder 1960er Jahren verfolgten. Stattdessen betonen karibische Autoren überraschend einvernehmlich ihre Auffassung einer miteinander stets in Beziehung stehenden Welt, in der sich, wie bei einem Mobile, jede Veränderung auf alle anderen Teile auswirkt, woraus eine besondere Verantwortung für das Globale erwächst. Das ist kein Konzept von Herrschaft und Hierarchie, von Gegnerschaft und Gewalt, sondern von Miteinander und Austausch. Der haitianische Schriftsteller Lionel Trouillot, geboren 1956 in Port-au-Prince, hat einem seiner Romane sogar den Titel »Die schöne Menschenliebe« gegeben. Trouillot geht davon aus, dass der Zustand der Welt auf dem Zustand der Beziehungen fußt, in denen die Menschen zueinander stehen, also mehr oder weniger gut zusammenleben. Wie Walcott zieht Trouillot den konstruktiven Blick in die Zukunft, dem trennenden Blick in die Vergangenheit vor und glaubt an die Kraft der Hoffnung.
Ganz einfach gesprochen ist es das, was man erhoffen und suchen muss. Die Schönheit einer Liebe zwischen den Menschen, unabhängig von Unterschieden der Religion, der Herkunft, der Kultur und auch von den schlimmen Seiten der Geschichte. Denn Geschichte produziert enorm viel Ungerechtigkeit und Ungleichheit. Und dem Buch, das ich geschrieben habe, liegt diese Idee zugrunde, dass die Welt schlecht bestellt ist, wenn man an die Lebensbedingungen der Mehrheit der Menschen auf unserem Planeten denkt und die man nicht als ideal oder wenigstens als akzeptabel bezeichnen könnte. Meines Erachtens muss man dennoch eine Welt erhoffen, die etwas besser ist als die, wie sie gerade beschaffen ist. Eine Welt, die, wenn Sie so wollen, eine Welt der schönen Menschenliebe ist.
Als Maßstab des gelingenden Zusammenlebens nimmt Trouillot indes nicht nur den materiellen Wohlstand, trotz der Lebensbedingungen, von denen er spricht, sondern er bemisst die Beschaffenheit der Welt auch nach der Fähigkeit zum Glücksempfinden, zu einem lebendigen Miteinander und Füreinander. Und da kommt er um eine Kritik am Westen dann doch nicht herum.
Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Nehmen Sie die westlichen Gesellschaften wie in Frankreich oder Deutschland. Mir scheint, sie sind in eine Art Infantilität gefallen, denn man arbeitet dort so viel und hat darüber die Idee entwickelt, dass man immer noch mehr arbeiten müsse, um endlich glücklich zu werden. Da läuft offenbar etwas schief. Das Problem ist, dass die Mehrheit der Menschen in diesen westlichen Gesellschaften das akzeptiert. Sie haben zwar viel zu essen und sprechen über Freiheit, leben diese Freiheit aber nicht, während andere Gesellschaften nichts zu essen haben und die Kinder dort nicht zur Schule gehen können.
Ist es die geografische Lage der Karibik, die durch den Zustrom von Menschen aus aller Welt zu Theorien über die Möglichkeiten des Zusammenlebens führt? Oder ist es die permanente Bedrohung durch Naturgewalten, die Solidarität abverlangt? Die 1958 ebenfalls in Port-au-Prince, Haiti geborene Autorin Kathleen Mars siedelt die Handlung ihres 2015 erschienenen Romans »Ich bin am Leben« im zeitlichen Umfeld des Erdbebens auf Haiti im Jahr 2010 an. Wenngleich das Erdbeben metaphorisch für die Erschütterungen im Zusammenleben einer Familie steht, zeigt sich auch hier, dass das private Glück nicht ohne das Glück der Gemeinschaft zu erreichen ist.
Nach der Jause um 4 Uhr hat die Erde zu dröhnen und zu rütteln begonnen, als wenn sie sich in die Tiefe bis ganz nach unten öffnen wollte. Dabei hatte einen Augenblick zuvor alles noch normal ausgesehen. Und dann ist alles umgekippt. Aus dem Viertel draußen stiegen Schreie auf, dass einem die Haare zu Berge standen und nicht enden wollende Hilferufe. Ein Viertel, in dem ich selten Stimmen höre. Ich hatte schreckliche Angst, meine Hände wurden panisch, meine Fingerglieder verkrümmten sich wie Krebsscheren und es kribbelte mir in den Fußsohlen. Ich bin nicht gerannt, wohin sollte ich auch rennen? Hier ist mein Haus, mein Gefängnis, hier sind meine Medikamente, meine Hölle und mein Paradies, mein ganzes Universum.
Auch der nach Kanada ins Exil gegangene haitianische Schriftsteller Danny Laferrière, geboren 1953, thematisierte das Erdbeben von 2010 in seinem Roman Tout bouge autour de moi, alles um mich herum bewegt sich. Laferrière, der vor der Diktatur von Jean-Claude Duvalier aus Haiti hatte fliehen müssen, war damals kurz in seine Heimat zurückgekehrt.
Ich war damals in Port-au-Prince und ein Gefangener auf der Insel während des Zyklons, der 2010 durch die Karibik zog und auch Haiti traf. Ich habe das als extrem beängstigend empfunden. Haiti scheint auf der Route der Zyklone in der Karibik zu liegen und es ist sehr entmutigend zu sehen, dass sich Jahr für Jahr ein Desaster ereignet, manchmal sogar mehrmals im Jahr. Es wäre wünschenswert, gäbe es einen Wandel in der Politik zugunsten der Menschen, die an der Küste wohnen und deren Häuser immer betroffen sind.
Überhaupt Haiti. Hispaniola hieß einst das Schiff, das der schottische Autor Robert Louis Stevenson 1881 in seinem Roman Die Schatzinsel auf See schickte, noch so ein Spiegelbild des europäischen Blicks auf die Welt der Karibik. Hispaniola heißt aber auch die Karibikinsel, in deren Osten die spanischsprachige Dominikanische Republik und in deren Westen das französischsprachige Haiti liegen. Haiti, diese vormals reichste Insel der frankophonen Karibik, ist zugleich Beispiel für wirtschaftlichen und politischen Niedergang, wie auch für Widerstand gegen Kolonialherren, Autokraten und Diktatoren. Es war der spätere Nationalheld Haitis, Toussaint Louverture, der vormals einen Sklavenaufstand gegen Napoleon Bonaparte anführte, den Erben der französischen Revolution, den Vertreter von Freiheit, Bürgerrechten und den Regeln der Vernunft. Wenngleich Toussaint 1803 im Fort de Choux bei Pontarlier in Burgund in europäischer Haft starb, erreichte Toussaint Louvertures Bewegung 1804 die Unabhängigkeit des Landes. Haiti, dessen Einwohner größtenteils afrikanischer Abstammung sind, wurde damals die weltweit erste schwarze unabhängige Republik und ein Glücksversprechen für die Völker afrikanischer Herkunft in ganz Amerika. Das war einmal. Heute ist Haiti das einzige Land auf dem amerikanischen Kontinent, das zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Erde gezählt wird. In den vergangenen zwei Jahrzehnten sind bereits Millionen von Haitianern ausgewandert. Sie mussten wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage oder der brutalen Diktaturen das Land verlassen. Zunächst hatte sich der frühere Arzt François Papadoc Duvalier Ende der 1950er Jahre gegen die US-Intervention auf Haiti gewehrt und daraus ein Schreckensregime geschaffen. Danach folgte ihm sein Sohn Jean-Claude Babydoc Duvalier, den Mitte der 1980er Jahre die Militärs aus dem Land trieben. Die Armee setzte den damals populären Jean-Bertrand Aristide als Präsidenten ein und putschte auch ihn wieder aus dem Amt. Erneut intervenierten die US-Amerikaner, aber bis ins Jahr 2000 gab es auf Haiti im Grunde keine regulären Präsidentschaftswahlen. Dann kam Aristide wieder, doch auch seine Regierung endete in Korruption und Machtmissbrauch und wurde im Jahr 2004 durch eine weitere Intervention unter US-Führung beendet. Diesen 200 Jahren seit der Unabhängigkeit Haitis im Jahr 1804 hat der Schriftsteller Drouot seinen Roman »Jahrestag« gewidmet. Aus der Sicht eines Studenten, der zu einer Demonstration gegen das autoritäre Regime geht, zeichnet Drouot das Porträt eines ruinierten Landes, in dem die Gesellschaft auf ein Ende des Despotismus und auf Demokratie und Gerechtigkeit hofft. Doch sein Roman endet damit, wie die Demonstration für Bürgerrechte einmal mehr brutal niedergeprügelt wird.
Niemand kann die genaue Uhrzeit angeben. Die Uhren stimmen nicht überein. Die Uhren ticken nicht in dieselbe Richtung. Diese kann gerade noch sehen, wie die Bande des Kleinen den Demonstrationszug in zwei Hälften teilt und die Menge von der Flanke her angreift. Jene, eine Journalistenuhr mit Notizblock und Aufnahmegerät, registriert auf die Sekunde genau die ersten Blutstropfen, die Verletzung, die überraschend von der rechten Seite kam, die Schüsse, die Eisenstangen, die aufs Geratewohl zuschlagen, in die Menge hauen, irgendein Bein, irgendein Gesicht treffen, irgendeinen Schrei ertönen lassen.
Die Summe der gemeinsamen Erfahrungen in der Region der Karibik verknüpfte der 1928 auf Martinique geborene Autor Edouard Clisson zur Theorie der Antilität. Das Werk des 2011 in Paris gestorbenen Clisson, darunter der Essayband »Zersplitterte Welten, der Diskurs der Antillen« von 1986, wird für den deutschsprachigen Raum von dem Heidelberger Verlag das Wunderhorn betreut. Überhaupt ist an dieser Stelle das bemerkenswerte Engagement von Verlagen hervorzuheben, die den Literaturen aus der Karibik den Weg in die deutsche Sprache ebnen. Der Verlag Das Wunderhorn aus Heidelberg hat neben Clisson den Schriftsteller La Ferrière im Programm sowie die Werke von Chamoiseau. Und mit dem Literadukt Verlag in Trier gibt es seit 2007 den einzigen deutschen Belletristikverlag, der sich ausschließlich auf Autoren aus Haiti konzentriert. Autoren wie Kathleen Mars, Lionel Trouillot oder Gary Victor wurden so dem deutschsprachigen Lesepublikum vertrauter und gerade die sozialkritischen Kriminalromane von Gary Victor wie Schweinezeiten, Soro oder Suff und Sühne haben es auf diverse Bestenlisten in Deutschland geschafft. Doch gestaltet Victor auch minimalistische literarische Psychogramme, wofür sein Erzählungsband Blutchor steht.
Ich habe meinen Vater getötet. Das hat nichts mit dem Ödipus-Komplex zu tun. Ich habe diese Geschichte noch nie erzählt. Ich entschließe mich heute dazu in der Hoffnung, dass die Leser der folgenden Seiten mir mildernde Umstände zubilligen werden. Die Anonymität der Erzählung schützt mich in gewisser Weise. Ich brauche jedoch den Blick des Lesers, nachdem er diese Seiten zu Ende gelesen hat. Ich will sicher sein, dass ich verstanden wurde. Nur so kann ich diesen Mord vergessen. Eines Tages werde ich in einem Park spazieren gehen, was ich immer noch vermeide. Ich werde vor der ersten Person, der ich begegne, die Beichte ablegen. Dann werde ich sie töten. Und ich werde es in den Parks immer wieder tun, bis die Wunde sich schließt.
Zugleich spiegelt die Wahrnehmung karibischer Literaturen im deutschsprachigen Raum die Entwicklungen der Weltpolitik wider. So hatten es Kritiker lateinamerikanischer Militärdiktaturen lange schwer, während der Zeit des Kalten Kriegs in der Bundesrepublik Deutschland verlegt zu werden. Als der 1926 auf Haiti geborene Schriftsteller René de Pestre 1945 seinen ersten Erzählungsband veröffentlichte, entfachte das damals eine Debatte, die im Jahr darauf die von Tyrannei und Korruption geprägte Regierung Haitis stürzte. Die folgende Militärregierung verbannte de Pestre, der ins Exil ging. Seine erste deutschsprachige Veröffentlichung, Der Schlaraffenbaum, erschien 1982 in der Schweiz, die zweite, Aus dem Tagebuch eines Meerestieres, 1986 in der DDR. Erst 1990, nach dem Mauerfall, kam de Pestres Buch Hadriane in all meinen Träumen in Frankfurt am Main heraus. Auch Dany Laferrière hatte 1976 unter dem Druck der Diktatur von Jean-Claude Duvalier seine Heimat Haiti verlassen müssen. Sein 1985 in Montreal, Kanada geschriebener Debütroman »Die Kunst, einen Schwarzen zu lieben, ohne zu ermüden« erschien erst nach 32 Jahren auf Deutsch 2017 im Verlag Das Wunderhorn in Heidelberg. 3 Jahre zuvor war Laferrière zum Mitglied der Académie Française in Paris berufen worden. Und schon davor hatte der damalige Diktator François Duvalier 1961 den Schriftsteller Jacques Stephen Alexis hinrichten lassen. Dessen Roman »Es brennt wie Dornen im Blut« war auf Deutsch zunächst in Leipzig erschienen, eine Verbindung aus mündlicher Erzähltradition, der Sinnlichkeit des Reisens und der Seefahrt, aus Mythen, Liedern und zahlreichen Legenden. So vermitteln die deutschsprachigen Übersetzungen durchaus auch die besonderen karibischen Erzählformen. Das gilt besonders für die im Litradukt Verlag veröffentlichten Bücher der beiden 1944 auf Haiti geborenen Autoren Louis-Philippe d'Alembert und Georges Anglade. Letzterer kam bei dem Erdbeben im Jahr 2010 ums Leben. D'Alembert widmete seiner Heimat Haiti unter anderem den mythen- und legendenreichen Roman »Die Götter reisen in der Nacht«. Anglade perfektionierte in seinem Buch »Das Lachen Haitis« die Liedform der haitianischen Lodians, einer dortigen Literaturgattung, die aphoristische Knappheit mit sprachlicher Rhythmik verbindet und aus schlaglichartigen Strophen oder Szenen einen größeren Erzählbogen bildet. Und mit seiner Polizsatire »Und wenn Haiti den USA den Krieg erklärt«, arbeitete sich Anglade in den Vereinigten Staaten von Amerika ab, dem großen Nachbarn, der auf allen Inseln der Karibik präsent ist. Auch Laferrière hat ein opulentes Werk über Amerika geschrieben und beweist darin einen ganz eigenen Blick nicht nur auf die USA.
Zuallererst verstehe ich mich als Amerikaner, das heißt als jemand, der auf dem amerikanischen Kontinent lebt, und die USA sind nur eines der Länder auf diesem Kontinent. Der kontinentale Blick auf Amerika geht auf Simon Bolivar zurück, der den Kontinent als ein einziges Land sah. Es gibt nicht nur Europa mit seiner Idee vom vereinten Europa, sondern es gibt auch das vereinte Amerika Bolivars. Das heißt für mich, ich bin ein amerikanischer Schriftsteller, der auf Französisch schreibt. Ich bin weder Antillaner noch Karibe. Das sind koloniale Bezeichnungen, die uns daran hindern sollen, zu begreifen, wer wir sind, Menschen dieses Kontinents. Will man Antillaner sein, bleibt man abhängig vom Willen Europas, in diesem Fall Frankreichs. Will man Kontinentalamerikaner sein, findet man seine Flora und Fauna wieder, seine Totems und seine Kultur. Die Kultur, die die Afrikaner, die in Amerika versklavt wurden, aus Afrika mitgebracht haben und auf der Grundlage dieser Kultur Amerikaner wurden. Und ich wollte mit diesem Buch auch den Europäern erklären, wie nachlässig es ist, nicht genug über die Vereinigten Staaten zu wissen, das mächtigste Land der Erde.
So So scheint das Nachdenken über Kulturen ein tragendes Element der karibischen Literaturen zu sein. Und während Clisson aus Martinique die Theorie der Antilität entwarf, spricht der ebenfalls aus Martinique stammende Chamassot von Kreolität, der Vermischung der Kulturen. Auch er kommt um die Auseinandersetzung mit den USA nicht herum. Zusammen mit Clisson hat er im Jahr 2009 einen offenen Brief an Barack Obama mit dem Titel »Die unbezähmbare Schönheit der Welt« verfasst und darin nicht nur die Erwartungen an den damals neu gewählten US-Präsidenten formuliert, sondern auch sein Konzept der Komplexität der Welt und der Beziehungen der Kulturen dargelegt.
Wir projizierten auf Obama, obwohl wir uns seiner Verflechtungen und der Komplexität der Welt sowie der Realitäten, in denen er sich bewegte, bewusst waren, alle möglichen Erwartungen. Es war eine gute Gelegenheit, auf die reale Welt eine poetische Vision zu projizieren, insbesondere die Idee des Respekts vor der Komplexität der Welt und den unbegrenzten Beziehungen zwischen den Kulturen, wie sie von Individuen vollkommen unvorhersehbar gelebt werden. Dafür wollten wir eintreten, denn die Interpretation der Welt wird uns weitgehend von Ökonomen vorgegeben und das ist ein Irrweg.
Der Theorie der Kreolität ist ein weiteres von Chamassots Büchern verpflichtet, nämlich der auch auf Deutsch vorliegende Roman Texaco von 1992, für den Chamassot den renommierten Prix Goncourt erhielt. Chamassot erzählt darin die Geschichte der schwarzen Einwohner Martiniques, die als ehemalige oder entlaufene Sklaven von den weißen Plantagenbesitzern der Insel bis in das 19. Jahrhundert hinein unterdrückt wurden. Dabei schildert er, wie die verschiedenen Kulturen im Lauf der Zeit miteinander verschmolzen und zu einer kreolischen Identität wurden. Dafür greift Chamassot auf Märchen, Mythen und Fabeln aus der kreolischen Legendenwelt zurück und verknüpft seine karibische Heimat mit Afrika, woher etwa die Legende der wundersamen Spinne Anansi auf Jamaika stammt. Diese Spinnengeschichten, die aus Ghana kamen, sind gerade auf den Antillen sehr populär und mit dem Totenkult verbunden. Weil die Spinne an ihrem Faden von der Erde bis in den Himmel klettern kann, gilt sie als Botin Gottes und als Bindeglied zwischen Himmel und Erde. Sie verknüpft Diesseits und Jenseits und vermittelt zwischen den Wünschen Gottes und der Menschen. So ranken sich um die Figur der Spinne zahlreiche Erzählungen und Legenden in den mündlichen Literaturen der Karibik. Auch der 1951 geborene Autor Raphael Confion, der wie Clisson Chamassot aus Martinique stammt und auf Deutsch beispielsweise mit dem Roman Insel über dem Wind von 1991 vertreten ist, pflegt ein kreolisches Französisch, das auf die Mündlichkeit karibischer Literaturen und auf Überlieferungen und Sagen aus afrikanischen Herkunftskulturen verweist. So haben alle diese karibischen Autoren zahlreiche Werke auch auf Kreol verfasst, in jeweils unterschiedlicher Färbung oder in verschiedenen Genres. Bei Walcott aus St. Lucia sind es Theaterstücke und Gedichte, bei Confion aus Martinique Romane. Und Trouillot aus Haiti sagt, dass das Schreiben in zwei Sprachen durchaus kein Konflikt, sondern Ergänzung ist.
Ja, ich schreibe auch auf Kreol. Ich muss Ihnen sagen, dass heute die Mehrheit der haitianischen Schriftsteller in beiden Sprachen publiziert. Wir haben zwei Literatursprachen, das Kreol und das Französische. Es gibt keinen Krieg zwischen diesen beiden Sprachen, keinen Krieg zwischen den Sprechern. Ob es nun Unglück oder Glück ist, unsere haitianische Wirklichkeit ist zweisprachig. Wir haben das Französische und das französische Kreol. Und glücklicherweise sind beide Sprachen Literatursprachen.
In seinem Essay aus dem Jahr 2017 mit dem Titel »Über die Universalität der französischen Sprache« geht der haitianische Autor La Ferrière sogar noch ein Stück weiter und sieht in der sprachlichen Dualität karibischer Autoren nicht nur eine gute Ergänzung, sondern vor allem auch das Privileg einer kulturellen Bereicherung.
Die Sprache des Kolonisators ist nicht notwendig auch die Sprache der Kolonisation. Denn es ist die Sprache, wovon sich die Menschen zu befreien suchten. Denn diese Sprache erlaubte es auch, sich zu befreien. Durch die Lektüre nicht nur von Voltaire und Diderot, sondern auch von Tolstoi, Goethe, Dante, Tanisaki oder Hemingway. So war diese Sprache auch ein Instrument der Befreiung. Nicht in dem Sinne, dass sie eine militärische Revolte ermöglichte, sondern vielmehr eine Befreiung des Geistes, indem das Französische als universelle Sprache den Zugang zu Wissen, zu anderen Kulturen erlaubt, nicht nur zur französischen Kultur und damit Wissen vermittelt, viel mehr als selbst der Mehrheit der Franzosen geläufig ist.
Wie schwierig es aber sein kann, dieses kreolische Erbe anzuerkennen und anzunehmen, zeigt sich am Beispiel des 1932 auf Trinidad geborenen Autors indischer Herkunft V.S. Naipaul. Naipaul schrieb über Indien den Roman Land der Finsternis, er schrieb über Afrika das Buch An der Biegung des großen Flusses, aber seine Heimatinsel Trinidad kommt in seinem Werk so gut wie nicht vor. Naipauls Orientierung am britischen Standard, er hatte in Oxford studiert, ging so weit, dass ihm der Kulturwissenschaftler Edward Said eine kolonialistisch-klischeehafte Erzählhaltung, ähnlich wie bei Rudyard Kipling, vorwarf. Seit 1950 lebt Naipaul in England und dass er 2001 den Literaturnobelpreis bekam, sorgte in literarischen Kreisen der Karibik durchaus auch für Irritationen. Wie eurozentriert und an der anglophonen Welt orientiert die Vergabepraxis des Nobelpreises dort gesehen wird, dafür hatte schon 1992 die Verleihung des Nobelpreises an Derek Walcott gesorgt, galten damals doch die französischsprachigen Autoren der Karibik, allen voran Clisson, als erste Aspiranten auf den Preis. Wie sehr anders als Naipaul man mit dem karibischen Erbe umgehen kann, zeigt der 1923 ebenfalls auf Trinidad geborene Autor Samuel Selwyn. Sein Roman »Die Taugenichtse«, der im Jahr 2017 nach 61 Jahren auch in deutscher Übersetzung erschien, handelt von den ersten Migranten aus Trinidad, Barbados oder Jamaika, die nach dem Zweiten Weltkrieg als billige Arbeitskräfte nach Großbritannien kamen. Selwyn schildert anhand seiner Hauptfigur mit dem bezeichnenden Namen Moses ihren oft einsamen Alltag als Jobsuche, Arbeitsamt und Sozialhilfe, aus Knochenarbeit, Bars und Ablenkung mit aufgeschlossenen Mädchen. Das Ganze serviert Selwyn nicht etwa mitleidsvoll lamoyant, sondern humorvoll, melancholisch und mit Liebe zum Londoner Sommer. Hinzu kommen ein den Jahreszeiten folgender Handlungsbogen, ein plaudernder Erzählstil und eine Kunstsprache aus karibischem Englisch und Londoner Slang. Dazu macht Selwyn sein Schreiben selbst zum Gegenstand und setzt sein Buch in Bezug zu vergleichbaren französischsprachigen Romanen über Einwanderer aus vormaligen Kolonien, ein Blickwinkel, den damals in den 1950er Jahren wohl nur einnehmen konnte, wer selbst aus einer Kolonie kam. Wegen Sprache, Stil und Szenenfolge wurde Selwyns Roman »Die Taugenichtse« zu einem Meilenstein der englischsprachigen Prosa, der im Gegensatz zu Naipauls Werk die Kulturen Englands und Trinidads sehr versöhnlich verbindet.
Trotzdem, in seinem Gefühl heute Abend ist was Großes und Weites, wie etwas zum Anfassen, nach dem Gefühl, dass alles sich auflöst irgendwie, und auch wenn ihn das Nachdenken zwar nicht glücklich macht, grübelt er weiter, weil es ist das erste Mal, dass er überhaupt so denkt. In Frankreich schreiben alle möglichen Leute Bücher, die dann Bestseller werden. Taxifahrer, Kofferträger, Straßenfeger, egal. Heute schwitzt man in der Fabrik und morgen ist man in der Zeitung, mit Name und Foto das neue Literaturgenie. Moses beobachtet einen Schlepper auf der Themse und überlegt, ob er auch so ein Buch schreiben könnte, das jeder kauft. Eine Sommernacht, sanft fallendes Lachen. So eine Nacht, da hat man das Gefühl, wenn man nicht gerade einer Frau die Liebe macht, man ist der einzige Mensch in der Welt.
Die Insellage der karibischen Welt verleitet wenig überraschend zu der Vorstellung eines isolationistischen Daseins. Doch schon aufgrund der Kolonialvergangenheit dieses zwischen Frankreich, England, Spanien und den Niederlanden umfochtenen, quasi insularen Subkontinents liegt vielmehr ein besonderer Beziehungsreichtum vor. Intellektuelle Bezugspunkte waren und sind, wenngleich in ihrer Absolutheit immer weniger gewichtig, vor allem die Metropolen Paris und London sowie die Großstädte Nordamerikas. Die 1937 auf Guadeloupe geborene Autorin Marie Scondé studierte an der Sorbonne in Paris, Chamasso studierte ebenso in Paris, Clisson lebte und starb in Paris, Confion ging in Aix-en-Provence zur Universität, La Ferrière arbeitete in Montreal und selbst die Londoner Autorin Sadie Smith sinniert umgekehrt über ihre jamaikanische Herkunft, so in ihrem Roman Swing Time von 2017, in dem sie die Nuancen des Schwarzseins durchdekliniert. So erscheint die Welt der Karibik als Katalysator für Kulturtheorien. Das Zusammenspiel aus afrikanischen Einflüssen aus der Zeit des Sklavenhandels, aus südamerikanischen Impulsen durch die geografische Nähe, aus europäischer Kolonialvergangenheit und gegenwärtigem Überseestatus als Mitglieder der Europäischen Union sowie aufgrund der ideologischen Präsenz einerseits der USA auf Puerto Rico und andererseits Russlands in Kuba, das alles führt dazu, dass auf den Inseln der Karibik die Möglichkeiten des Miteinander intensiv erprobt und reflektiert werden. Interkulturalität ist dort keine Theorie, sondern gelebter Alltag. Nicht zuletzt stammen auch die Fürsprecher der kulturellen Emanzipation Franz Fanon und Aimé Césaire aus Martinique. Fanon, geboren 1925, schrieb mit der Analyse Die Verdammten dieser Erde ein Standardwerk der Dekolonisation. Césaire, geboren 1913, schuf mit seinem Versepos Notizen von einer Rückkehr in die Heimat ein oftmals aufgegriffenes literarisches Motiv. Fanon und Césaire gelten mit Léon Gontran Damas aus Guyana und Léopold Sédar Senghor aus Senegal als Gründer der afrikanischen Kulturbewegung der Negritude, die in den späten 1940er Jahren in Paris für Europa das war, was in den USA 20 Jahre danach die Harlem Renaissance und die schwarze Bürgerrechtsbewegung werden sollten. Die Autoren der Negritude schrieben von ihrer Herkunft aus Afrika und von ihrer Ankunft in Europa. Und wahrscheinlich sind sie es, die Samuel Selvon in seinem Roman Die Taugenichtse zum Vorbild für sein Schreiben nahm. In Paris stieß damals nach dem Zweiten Weltkrieg auch Edouard Clisson zu den Intellektuellen der Negritude, als er dort in der Zeitschrift Présence Africaine publizierte. Und Maryse Condé wiederum, die in Büchern wie Sigou an das afrikanische Erbe der Karibik erinnerte, widmete sich in etlichen, allesamt noch nicht ins Deutsche übersetzten Essays der Negritude, dem Schwarzsein, der kreolischen Identität und der Rückkehr in das Land der Geburt. Dass dann insbesondere in den 1970er Jahren jene Begriffe wie Antilität von Clisson, Kreolität von Chamoiseau oder Afrikanität von Césaire kursierten und daraus der Gedanke der Hybridität als Idee vom Zusammenschmelzen der Kulturen wurde, sollte also nicht verwundern. Ebenso wenig, dass diese Theorien immer wieder neu durchdacht und verändert formuliert werden, so wie Defoes Figur des Robinson Crusoe, welcher Patrick Chamoiseau eine neue Deutung gibt.
Aus meiner Sicht von einer Welt, die zueinander in Beziehung steht, sehe ich bei der Defoe-Lektüre, dass es da ein Individuum gibt, das sich, um zu überleben, neu gebären und alles neu schaffen muss. Das erinnert mich sehr an die heutige Zeit, denn kein Individuum kann sich heute mehr darauf verlassen, dass es eine vorgeprägte Weltsicht oder Sprache oder Musik gibt, sondern es gibt Sprachen, Musiken, Wissen, Inhalte, die vollkommen chaotisch miteinander in Beziehung stehen. Gewissermaßen muss sich das Individuum in diesem Ensemble fast neu erfinden, wie Crusoe, der allein da ankommt und alles neu einrichten muss. Und diese Vorstellung ist sehr interessant, sehr faszinierend, denn man versteht damit sehr gut die Situation eines Individuums heute, das nicht mehr durch eine Gemeinschaft bestimmt ist, sondern beeinflusst von Dingen, die von überall her strömen und aus denen es sich persönlich zusammensetzen muss.
Nun waren und sind es aber nicht nur die intellektuellen Zentren in Europa, die auf die Autoren in der Karibik einwirken und auf die diese einwirken, sondern die Spanne des Einflusses reicht einerseits bis Indien und andererseits bis Afrika. Vor allem auf dem afrikanischen Kontinent spüren Schriftsteller den Wegen nach, die ihre Kultur in der Karibik nahmen. Die Romane etwa von Tierno Monenembo aus Guinea, Kubas Hähne krähen um Mitternacht von 2015, oder von José Eduardo Agualusa aus Angola, Ein Stein unter Wasser von 1997, spiegeln die Süd-Süd-Beziehungen wider, die inzwischen zum Teil intensiver sind als zu den Zentren des Nordens. Das scheint sich derzeit noch zu verdichten. Denn gleichermaßen geht der in Frankreich lebende, in den USA lehrende Schriftsteller Abdurrahman Weberi aus Djibouti den kulturellen Bezugspunkten zwischen Amerika, der Karibik und Europa nach. In seinem noch nicht ins Deutsche übersetzten Buch La Divine Chanson, das göttliche Lied von 2015, entwirft er ein Porträt des US-Musikers, Romanciers und Poeten Chill Scott Heron und verfolgt dabei die Herkunft von dessen Vater aus Jamaika und dessen Wege nach Schottland und Brasilien. Ähnlich schrieb der aus Kongo-Brazzaville kommende, in Paris ausgebildete und in Kalifornien lehrende Shooting-Star der afrikanischen Literatur, Alain Mabanko, zuletzt das Buch »Die Lichter von Pointe Noire«. In seinem 2013 publizierten Buch greift Mabanko Césaires Motiv einer Reise zurück ins Land der Geburt auf. Mabanko begeistert sich ohne dies seit jeher für die Kultur Haitis und ist mit La Ferrière und D'Alembert befreundet. Schon die Handlung seines zweiten Romans von 2001, Et Dieu seul sait comment je dors, und Gott allein weiß, wie ich schlafe, hatte Mabanko auf Guadeloupe angesiedelt und mit Geschehen auf Martinique sowie im westlichen Afrika und in Frankreich verknüpft. Auch Mabankos Freund Dany La Ferrière, der Autor aus Haiti, hat mit seinem Roman Das Rätsel der Rückkehr ein Buch im Stil von Césaires Notizen von einer Rückkehr in die Heimat geschrieben, eine stilistische Mischung aus Tagebuch, Gedicht und Autobiografie. La Ferrière hat dafür im Jahr 2014 den Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt in Berlin erhalten.
Natürlich dachte ich des Themas wegen an Césaire, zumal in nahezu allen meinen Büchern andere Bücher enthalten sind. In fast jedem meiner Bücher habe ich einen anderen Autor in den Mittelpunkt gestellt. In Cette Grenade de la main du jeune nègre était une arme ou un fruit, ist das eine Granate oder ein Granatapfel in der Hand des jungen Negers, und in den Mythologie américaine war es Walt Whitman. Für Je suis un écrivain japonais, ich bin ein japanischer Schriftsteller, war es Matsuo Basho, und für die Kunst, einen Schwarzen zu lieben, ohne zu ermüden, war es ein Duo, Chester Himes und James Baldwin. Hier nun war es Aimé Césaire, aber mehr als Person statt als literarische Leitfigur. Er ist einer der großartigsten Schriftsteller, die ich gelesen habe.
Das Thema der Rückkehr ist so ausgeprägt in der Debatte über Herkunft und Zukunft gerade der afrokaribischen Bevölkerung, dass einst der jamaikanische Schriftsteller Marcus Garvey sogar die Rückkehr aller Schwarzen des amerikanischen Kontinents in das Mutterland Afrika vorschlug. Dorthin waren bereits freigelassene Sklaven aus Nordamerika gegangen und hatten so zur Gründung der unabhängigen Staaten Liberia und Sierra Leone beigetragen. 1914 schließlich gründete Marcus Garvey in den USA eine Schifffahrtslinie, die Black Star Line, die indes knapp 10 Jahre später in Konkurs ging. Gleichwohl gilt Garvey als Inspirator der Rastafari-Bewegung auf Jamaika, die im ostafrikanischen Äthiopien die Wiege des Christentums und den Bezugspunkt der schwarzen Bevölkerung des amerikanischen Kontinents sah. Die Suche nach Heimat und die Frage der Zugehörigkeit ist mithin ein dauerhaftes Thema in den karibischen Literaturen, zumal der Alltag auf der Inselwelt der Karibik von weitaus mehr Brüchen und Prägungen begleitet ist, als es zunächst den Anschein hat. So betont La Ferrière, dass es bei aller gemeinsamen karibischen Identität durchaus wesentliche Unterschiede gibt.
Césaire war nie wirklich im Exil, denn Martinique ist Teil des französischen Staats. Er war ein extrem talentierter Mann, extrem zornig, der dieses Gedicht geschrieben hat, um zu zeigen, wie er lebt und dass er nicht nur der Neger ist.
So haben die unterschiedlichen Kolonialherrschaften nicht nur verschiedene Sprachen hinterlassen, sondern auch verschiedene Traditionen und verschiedene politische Strukturen. Die französischsprachigen Inseln Martinique und Guadeloupe, Saint-Martin und Saint-Barthélemy sind französische Überseedepartements und damit Teil der Europäischen Union. Die englischsprachigen Gebiete St. Lucia, Barbados, Grenada oder Bahamas sind eigenständige, unabhängige Staaten, die Jungferninseln hingegen britisches Überseegebiet. Weniger eindeutig ist der Status der niederländischen Karibikinseln. Curaçao und Sint Maarten sind wie Aruba autonome Landesteile des holländischen Königreichs. Die Inseln Bonaire und Saba dagegen gelten als eigenständige Gemeinden innerhalb der Niederlande und zählen damit zu Europa. Und was das spanische Erbe anbelangt, so ist die Dominikanische Republik unabhängig. Andere karibische Inseln sind Bundesstaaten von Venezuela oder Honduras in Süd- und Mittelamerika. Und um die Verwirrung noch zu steigern, die Karibikstaaten Suriname und Guyana liegen ohne dies auf dem Festland des südamerikanischen Kontinents und werden mitunter gar nicht zur Karibikregion gerechnet. Kein Wunder also, dass die Frage der Identität alt und dauerhaft ist und zu vielerlei Überlegungen führte. Gleichermaßen weisen die Literaturen der Karibik eine umfassende Vielfalt auf, seien es Theorien des Zusammenlebens, internationale Kulturbeziehungen, Analysen der USA, die Themen Diktatur und Erdbeben, Auswanderung und Heimkehr oder aber das Spiel mit Stil und Sprache. Ein beeindruckendes Beispiel dafür gibt der umfangreiche Roman »Eine kurze Geschichte von 7 Morden« von Marlon James. Ein realer Mordanschlag während eines Wahlkampfs auf Jamaika steht im Mittelpunkt dieses 2014 erschienenen Romans, wofür der 1970 in Kingston, Jamaika geborene James den Man Booker Preis erhielt, eine Art Nobelpreis der anglophonen Welt. James hat seinen Roman, eine kurze Geschichte von 7 Morden, in einem jamaikanisch-kirolischen Englisch geschrieben, um den Slang und Jargon der 1970er Jahre auf Jamaika nachzuempfinden. Dafür hat er mehrere Dialektologen beauftragt und für die Übertragung ins Deutsche 5 Übersetzern zur Arbeit verholfen.
Aber wenn man 1972 ein junger Mann war und irgendwas wollte, einen Job, ein Haus, verdammt, selbst eine bestimmte Sorte Frau, dann lief das nur über 2 Leute, Merntin Banton und Dishrak. Die beiden waren die obersten PNP-Dons in Kingston, vielleicht sogar in ganz Jamaika. Ich meine, ich komme da raus und sehe all diese Männer. Shutter Sheriff, möge er in Frieden ruhen, Scotsman, Tony Flash von der S90-Posse, alle gut angezogen und mit jeder Menge heißer, williger Mädchen. Und ich sag, wo habt ihr das Geld her? Die sagen, halt dich am besten an Bouton Banton und Dishrak und besorg dir einen Job beim Gullyworks Project. Jedenfalls alles, was diese Typen machten, war darauf zu achten, dass die Gunmen von der GLP niemanden erwischt haben. Aber die GLP-Rudies, Mann, die hatten vielleicht Ideen.
Neben der sprachlichen Gestaltung besteht die Qualität von James' Roman Eine kurze Geschichte von 7 Morden im gleichwertigen Zusammenspiel von zunächst 7 Erzählerperspektiven, die allerdings Teil eines Chores von 75 Figuren sind. Sie alle rekonstruieren den Anschlag im Dezember 1976 auf den Reggae-Musiker Bob Marley, der indes namentlich nie genannt wird. Vergleiche des Romans ausgerechnet mit James Joyce Ulysses, aber auch mit Akira Kurosawas Filmklassiker Rashomon liegen auf der Hand und beweisen, die Welt der Karibik bietet mehr als eine exotische Traumkulisse, sondern sie setzt weltweite Standards für literarisches Erzählen. Die Handlung seines jüngsten Romans hat James übrigens in Afrika angesiedelt, was einmal mehr zeigt, die Kulturen der Karibik senden ihre Signale weit hinaus in die Welt. Es geht nur darum, sie auch aufzufangen. Denn wer weiß, wie Robinson Crusoes Freitag die europäische Welt sehen würde, würde er an die Küste Europas gespült und entdeckte einen Fußabdruck im Sand.
In Literatur im Gespräch hörten Sie Eine Kultur des Miteinander über die Literatur der Karibik, ein Feature von Manfred Leumeier. Es sprachen Michael Hanke, Peter König und der Autor. Technik Sascha Huppert und Roland Jene. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks 2018.